Hallihallo meine Lieben, ich grüße euch recht herzlich hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute bei einem sehr, sehr spannenden Thema mal wieder, und zwar 5 Behandlungsmethoden oder Handlungsfelder für die Aktivierung von Selbstheilungskräften. Wie es zu diesem Thema kam, warum ich es so spannend finde, wie man die Selbstheilungskräfte wieder aktivieren kann, davon handelt diese Folge. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und wir legen los. So, meine Lieben, Selbstheilungskräfte, wo begegnen uns die? Die begegnen uns überall da, wo wir einen Körper haben. So, nachdem jeder von uns ein Ohr hat, um diesen Podcast zu hören, haben wir auch Selbstheilungskräfte. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Das heißt, wir leben alle in einem Körper und dieses Vehikel lässt uns dieses Leben erfahren und erst überhaupt erleben. Und der Körper hat erstaunliche Kräfte, sich selbst wieder zu heilen. Sowohl nach Krankheit, also physischer Krankheit, als auch nach seelischen Tiefs, als auch nach spirituell oder geistigen Tiefs. Und ein sozusagen geistiges Tief oder ein spirituelles Tief, würde ich mal behaupten, ist etwas, wenn wir zum Beispiel mit dem eigenen Tod konfrontiert werden oder mit der eigenen Endlichkeit oder Menschen versterben. Trauer, Depression, das sind so emotionale Themen. Und physische Themen sind verschiedenste Krankheiten von Stoffwechsel über Immunsystem, über Hormondysbalancen, Bandscheibenvorfälle, Magengeschwüre und so weiter. Und alle die, das wissen wir ja mittlerweile in der Psychosomatik, hängen zusammen. Das heißt, es ist natürlich ein völlig neuer und abgefahrener Gedanke, dass Selbstheilungskräfte auch zum Beispiel etwas mit spiritueller Ausrichtung zu tun haben. Aber genau so ist es und profitiert auch nicht nur eine dieser drei Ecken, sondern alle drei miteinander. Und weil das jetzt eine kleine Sneak Preview war auf das, was ich euch gleich erzählen werde, möchte ich noch kurz von dem Buch berichten, aus dem ich diese ganzen Erkenntnisse gewonnen habe. Das Buch heißt Warum Gedanken stärker sind als Medizin. Und dort wird eine Doktorarbeit zusammengefasst. Und zwar ist die von einer Kelly A. Turner. Die hat Umfragen gemacht und hat Probanden befragt, welche Aspekte ihnen geholfen haben, ihre Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren und was ihnen großes Wohlbefinden nach Krankheit gebracht hat. Und da gibt es eine Seite, die das sehr schön zusammenfasst und die hat mich so gekickt heute, als ich sie gelesen habe, dass ich sofort wusste, ich mache darüber einen Podcast, denn sie sind so aus den unterschiedlichsten Bereichen meiner Lieblingsthemen. Da ist ein bisschen Psychologie dabei, ein bisschen Ernährung und Körper und Psychosomatik, aber auch eben eine spirituelle Komponente. Und das ist dieses schöne Triangel, dieses Dreieck, was ich immer in die Welt hinaus brülle, dass Körper, Geist und Seele eben keine getrennten Seiten sind, sondern dasselbe Teil, also zusammengehören. Und wenn wir über uns, zum Beispiel über unseren Körper in der dritten Person sprechen, wie der hat schon wieder Hunger oder so, oder jetzt ist der Körper müde, dass uns das eigentlich einen Hinweis darauf geben sollte, dass wir getrennt von diesem Triangel leben und dass es ungesund macht und dass es unglücklich macht und auf lange Zeit absolut in die gegenteilige Richtung ausfällt, nämlich nicht in die Selbstheilung, sondern die Selbstzerstörung. Wir fangen an. 5 Handlungsfelder für Selbstheilungskräfte. Ich hoffe, ihr seid gespannt wie die Flitzebogen. Nummer eins ist Ernährung. Wer hätte es gedacht? Und da auch das große Thema Substitution. In der ganzen Fitness-Ecke, in dieser ganzen großen Ernährungsblase, die es gibt, wird uns ja immer wieder auf der einen Seite erklärt, wir müssen ganz viel substituieren und ganz viele Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen, sonst sind wir nicht ganz gut versorgt und so weiter und so fort. Aber auch wir müssen auf der einen Seite ganz viel Rohkost essen und vegan, auf der anderen Seite keine Milchprodukte, kein Zucker. Auf der übernächsten Seite müssen wir Paleo, also viele Nüsse, viele Fette essen. Also es gibt so viele unterschiedliche Ernährungstrends. Was ich euch da gerne mitgeben wollen würde, ist, ich hatte das Buch von Bas Kaas schon mal erwähnt, der Ernährungskompass, sehr, sehr wertvoll, weil er sehr viele wissenschaftliche Studien zusammenfasst. Und das Buch von Weston Price über die Zahn- und Knochengesundheit und Ernährungsstile indogener Völker. Genau, und beide kommen zu dem Schluss, es kann keine generellen Ernährungsregeln geben. Jeder Körper ist hochindividuell, jeder Körper hat durch seine Genetik, seine Epigenetik und seine ersten Lebenstage und Wochen, durch die Bakterien, die ihn umgeben haben, durch die Luft, die er geatmet hat, durch das Familiensystem, in das er hineingeboren wurde, ganz, ganz eigene Bedingungen, eine Darmflora auszubilden, Enzyme zu produzieren, zu verdauen, generell Blutzusammensetzung und so weiter und so fort. Und das macht diesen ganzen Organismus so komplex, dass wir keine generellen Ernährungsregeln aufstellen können. Höchstens auf einer sehr, 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 sehr groß aggregierten Form. Also man kann zum Beispiel in diesem Buch von Bas Kass steht, Fisch besser als Fleisch. Das ist sehr, 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 sehr generisch und sogar da gibt es Ausnahmen. Nämlich wenn der Fisch schwer belastet ist mit Schwermetall, was in der Überfischung der Meere leider sehr, sehr oft vorkommt. Also sowas wie eine Bachforelle ist was anderes als ein Seefisch. Aber das sind so ganz generische Regeln und die verbieten eigentlich im Großen und Ganzen nichts, denn die geben nur Präferenzen an und Fokus. Und was ich euch gerne mitgeben würde trotzdem, Ernährung hat eine unfassbare Kraft. Das ist das Öl, das wir in unseren Motor reinkippen, damit der Motor läuft. Und wenn wir da eben kein gutes Öl reinkippen, dann kann der nicht richtig laufen. Und das stimmt eben umso mehr, wenn wir heilen müssen. Und wir alle sind verletzt. Wir alle sind verletzte Kinder. Wir alle haben seelische Verletzungen. Wir alle haben körperliche Verletzungen, einfach weil wir auf dieser Erde wandeln und UV-Licht auf unsere Haut fällt. Wir altern, wir mal hinfallen, wir verschiedene Dinge nicht vertragen, wie zum Beispiel ein neues Waschpulver oder Pollen oder sonst irgendwas. Wir alle sind irgendwo, haben wir Barrieren, die übertreten werden und dann haben wir kleine Verletzungen. Und unsere Selbstheilung, die kommt nur aus einem gesunden Körper. Und dieser Körper, der braucht eben Nahrungsmittel, die wirklich den Körper auch im besten Sinne des Wortes nähren. Und von dem her, schaut rein, was euch wirklich gut tut. Folgt nicht blind irgendwelchen Ernährungsregeln. Es mag sein, dass der eine eher reagiert auf Gluten und der andere auf Milch und der andere wiederum auf zu viel Zucker. Das kann total gut sein. Versucht wegzukommen von Dogmen, von ich darf nie wieder, von Verboten. Denn die fördern eigentlich ein Gedankenkonstrukt, dass ihr wieder ja, zu sehr regulativ in diesen Zyklus eingreift von Hunger und Sättigung. Schaut, dass ihr wegkommt von diesen ganzen Dogmen und versucht euch da durch und wisst, ihr seid ein hochkomplexer Organismus und ihr dürft zum Beispiel auch gute Tropenfrüchte vertragen oder Gluten oder Milch oder auch raffinierten Zucker oder ganz viel Koffein. Ihr dürft das vertragen, aber seid ehrlich mit euch und schaut auf eure Körperreaktionen. Und zum Thema Substitution kann ich nur sagen, es mag in verschiedenen Breitengraden der Erde, wo weniger Sonne da ist oder weniger Jod in den Gewässern und so weiter unterwegs ist, Sinn machen zu substituieren. Das gibt es. Also da sind gerade so die großen Themen Vitamin D, Vitamin B12, wenn man nicht viel Fleisch isst, Jod, verschiedene Spurenelemente. Das mag alles sein, aber begebt euch vorher in die Hände eines Profis. Lasst einmal eure ganzen Enzyme nehmen, die Leberenzyme, die ganzen Stoffwechselprodukte einmal checken. Lasst eure Verdauungsleistung einmal checken. Das ist ein kleiner Test und das kostet auch wahrscheinlich ein bisschen Geld. Aber blind zu substituieren macht genauso wenig Sinn, wie einfach auf Schmerzen immer nur Ibuprofen draufzuhauen, in der Hoffnung, es wird einfach irgendwann besser, ohne sich zu fragen, wo die Schmerzen herkommen, wo sie entspringen, zu welchen Tageszeiten sie kommen und so weiter. Das heißt wirklich, auch da, ihr seid komplex, schaut genau rein, schaut genau, was ihr braucht und substituiert gerne, aber genau da, wo es eben fehlt und nicht einfach mit der Kanone Magnesium und Calcium und Kalium und sonst irgendwas. Denn dann riskiert ihr auch, dass ihr mal sowas wie eine Elektrolytentgleisung oder sowas habt, wenn ihr einfach wild drauf losballert. Also erstes Thema Ernährung. Zweites Thema, und jetzt wird es spirituell, Rituale, spirituelle Ausrichtung aktiviert Selbstheilungskräfte. Zumindest haben das die Probanden so angegeben und zwar in großer Mehrzahl. Ich habe es mir so erklärt und das ist auch das, was die beschreiben. Rituale und spirituelle Praxis geben Sinnhaftigkeit. Und die meisten Menschen von uns, auch wenn sie nicht unbedingt religiös sind oder an eine göttliche Macht glauben, haben das Gefühl von einer höheren Macht, in Liebe umhüllt zu sein oder gesteuert zu werden oder einen Lebensplan zu verfolgen oder sich verbunden zu fühlen mit etwas, was größer ist als das eigene Bewusstsein. Und das gilt es zu pflegen. Ich glaube, aus diesem Grunde sind überhaupt erst Religionen auf dieser Welt entstanden oder Naturkulte oder rituelle Opfer oder sonst irgendetwas. Und die haben einen sehr verbindenden Moment und zwar, sie pflegen das, was uns mit dem höheren Sinn der Sinnhaftigkeit in unserem Leben verbindet. Und das ist etwas, was gepflegt sein will. Alle großen Erforscher, alle großen Leader, alle großen Erfinder dieser Welt, alle großen Musiker dieser Welt, schau dir diese Biografien an, die haben fast alle eine spirituelle Praxis. Und was kann das jetzt sein, spirituelle Praxis? Das kann sein, dass ihr meditiert zum Beispiel und das als spirituellen Ansatz nehmt. Das kann sein, dass ihr euch ein bestimmtes Lied, ein bestimmtes Klavierstück, ein bestimmtes Gedicht zu bestimmten Situationen, zu Feiertagen, zu besonderen Anlässen vorlest oder anhört. Das kann sein, dass ihr zum Beispiel, ich mache das sehr gerne an Silvester, an dem Tag des Silvesters nehme ich mir eine Seite her mit 12 reflektiven Fragen und reflektiere, war ich der Mensch in meinen Beziehungen dieses Jahr, der ich sein will? War dieses Jahr von Glück geprägt? Wo habe ich das gesehen? Wo ist mir Glück widerfahren? Habe ich für meine großen Visionen und habe ich für meinen übergeordneten höheren Sinn etwas beigetragen in diesem Jahr? Und ich schreibe mir das dann auf und ich reflektiere das einmal für jeden Monat, also 12 Fragen für 12 Monate, schreibe das auf und danach verbrenne ich das. Und ich würde nicht sagen, dass das etwas Religiöses ist, aber für mich ist das eine spirituelle Praxis, die mich mit dem Jahr versöhnt und die mich immer mit einem weißen Blatt und einem neuen, frischen Geist ins Neue gehen lässt. Und solche Dinge, die kann man einbauen in den Alltag. Das sind Momente wie Kerzen anzünden oder Dinge wegschreiben, die euch belasten und sie verbrennen. All das ist spirituelle Praxis und das wird noch umso besser, wenn ihr das mit anderen teilt. Also das ist eine Sache, die mich sehr, sehr gefreut hat in dieser Doktorarbeit, dass spirituelle Ausrichtung etwas war, was dort auch von den Probanden genannt wurde. Das Dritte, das ist ziemlich einfach, aber doch sehr wirkungsvoll, mehr Liebe, mehr Freude, mehr Zufriedenheit, mehr Glück ins Leben zu holen. Wir hatten in der Folge ein wirksames Mittel gegen Unzufriedenheit darüber gesprochen, wie einfach es ist, zum Beispiel Dankbarkeit im Gehirn entstehen zu lassen, weil wir fast alle etwas haben, selbst wenn es nur das Wetter ist oder ein gutes Frühstücksbrot oder so, etwas, wofür wir dankbar sein können. Das können wir sehr, sehr schnell aufrufen. Und dieses Gefühl ist etwas sehr Positives, das den ganzen Organismus für kurze Zeit Dankbarkeit fühlen lässt, mit allen Neurotransmittern und allen Hormonen. Die größeren Gefühle, die dann noch dahinter stehen, sind natürlich Glück, Liebe, Freude oder auch nur Zufriedenheit. Das ist so der kleine Bruder vom Glück. Und all diese Gefühle lassen sich trainieren. Und sie zu empfinden, sie voll auszukosten, das ist die eine Sache, also eine Praxis, eine Bewusstwerdung für diese ganzen guten Gefühle zu haben. Das andere ist aber, entfernt euch von Dingen, die eben keine Liebe, Zufriedenheit und Glück bringen. Entfernt euch von energieziehenden Menschen, von aufreibenden Tätigkeiten, von Dingen, die vermeintlich sein müssen, von wieder die Steuererklärung. Lasst einen Profi dran, gebt ihm Geld und kauft euch Lebenszeit. Solche Kleinigkeiten. Schaut, dass ihr mehr Zeit verbringt mit guten Freunden, mit Menschen, von denen ihr gerne Ratschlag haben möchtet. Dass ihr gute Zeit auch verbringt, wenn ihr schlaft. Schaut, dass euer Schlafraum ein Raum ist, in den ihr euch gerne zurückzieht, wo ihr wirklich abschalten könnt, ein Raum des Friedens und der Ruhe. Guckt, dass ihr diese Gefühle von Glück und Dankbarkeit, auch von Zugehörigkeit und Zufriedenheit, dass ihr die wirklich aktiv praktiziert und Dinge, die das eben verhindern, aus eurem Leben werft, Stück für Stück. Und da kann man auch fast jedes Jahr wieder eine Inventur machen, was mich wieder zur spirituellen Praxis zurückbringt, denn auch sowas könnte eine reflektive Frage sein. Da habe ich mehr Liebe, Freude, Zufriedenheit und Glück in mein Leben gebracht dieses Jahr. Und das mal für jeden Monat so durchreflektieren. Könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr die Dinge sukzessive auflöst, die euch das nicht bringen, dann werdet ihr am Ende des Jahres einfach viel glücklicher sein. Und das ganze Thema steht ja unter dem Aspekt Selbstheilungskräfte. Euer System, euer Nervensystem, euer Hormonsystem, eure Verdauung und auch letztendlich euer Immunsystem bekommt ein Signal, nämlich mein Bedürfnis wird erfüllt. Mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe wird erfüllt. Ich darf mich ausdrücken. Meine Bedürfnisse werden gesehen. Und das ist ein unfassbarer Boost für unser ganzes System. Und dann können diese Selbstheilungskräfte sich wieder entfalten. Und das bringt mich auch nahtlos eigentlich zum Punkt 4. Das Zulassen von unterdrückten Emotionen ist einer der großen Killer von Selbstheilungskräften. Und das ist, wenn wir uns diese Herleitung gerade anschauen, absolut logisch. Wenn wir gute Dinge tun, wir haben einen Kompass, von dem ich immer spreche. Wir haben einen Kompass und da ist eine Nadel in der Mitte. Und die kann nach links und nach rechts ausscheren. Und nach links sind die ganzen guten Gefühle, Liebe, Zugehörigkeit, Freude, Glück und so weiter. Und nach rechts sind eher die negativ, die wir als nicht so angenehm empfinden. Da ist vielleicht mal Langeweile dabei, aber auch zum Beispiel Eifersucht oder Missgunst oder Isolation. Und dann ganz, ganz weit rechts drunten sind dann eben die tief negativen, die wir ganz schlimm empfinden, nämlich Neid, Schuld, Scham, Reue, all diese Dinge. Und was passiert jetzt, wenn wir Emotionen unterdrücken? Wozu ist eine Emotion biologisch gesehen entstanden in der Evolution? Eigentlich ist unsere Emotion dafür entstanden, dass wir unseren Körper in die richtige Aktion bringen. Wie funktioniert das nochmal? Kleiner Exkurs. Wir haben einen Gedanken. Der Gedanke ist sehr, sehr schnell und der noch schnellere Teil, der danach kommt, ist das Gefühl. Das Gefühl ist die Reaktion auf diesen Gedanken im Körper. So, und wenn wir sagen, ich bin so klein und unwürdig und ihr gebt euch eine Minute Zeit und bleibt wirklich in diesem Satz mal stehen geistig, dann werdet ihr spüren, dass euer Körper sich klein fühlt und kraftlos. Und nicht gut. Das ist das Gefühl, das uns danach erreicht. Und das ist quasi das Ausschlagen der Nadel nach rechts. Und was kommt jetzt? Was ist jetzt in diesem Körper? Wofür ist das da? Das gibt uns die Energie und die Richtung. Die Energie ist jetzt eher negativ, okay. Das ist meistens eher vermeiden oder weggehen oder verteidigen oder Kampf. Um die Nadel wieder in die Mitte zu führen. Nämlich, wenn wir dem nachkommen, wenn die Aktion auf das Gefühl kommt, nämlich zum Beispiel, ich gehe dann weg von der Quelle, die mich schlecht fühlen lässt. Das ist ja eine Aktion. Ich befördere meinen Körper weg. Dann wird diese Energie, die dieser Gefühl gespeichert war, die kommt ihrem Sinn zu und sie kann abgebaut werden. Und dann geht die Nadel ganz leicht wieder in die Mitte zurück und wir sind wieder im neutralen Bereich. Und danach kommt vielleicht ein gutes Gefühl. Wir fühlen uns total freudig. Was machen wir? Die Aktion ist wieder, wir lachen. Das Lachen baut diese Energie ab und dann geht es wieder in die Mitte und so weiter. Und oft gibt es dann auch so Mischgefühle, die haben sowohl beide Seiten, da ist es dann immer von zwischen links und rechts am hin und her hüpfen die Nadel. Aber das ist quasi der Zustand, der natürliche Zustand. Und das ist auch der Sinn und Zweck von Emotionen, dass wir in Aktion kommen. Was passiert jetzt, wenn wir die unterdrücken? Wir unterdrücken die, das heißt, wir erlauben der Nadel nicht nach rechts auszuscheren oder nach links. Das Dumme ist, die meisten Menschen versuchen, negative Gefühle nicht zu erleben. Trauer zum Beispiel. Es gibt Menschen, die dann eher wütend werden zum Beispiel. Oder ja, Wut an sich ist auch etwas, was Aggression, was in unserer Gesellschaft nicht so geduldet ist. Das heißt, die Leute tendieren dazu, sich das abzugewöhnen und das nicht zu empfinden und nicht wütend zu sein und nicht sich wütend zu gebärden, was ja wirklich die Nadel wieder in die Mitte führen würde. Und was passiert dann? Wenn wir die negativen Gefühle einfach nicht ausleben und unterdrücken, dann bleibt die Nadel starr. Irgendwann geht sie auch nicht mehr in den positiven Bereich. Irgendwann nehmen wir uns die ganze Bandbreite, die ganze Kapazität unseres Fühlens. Und was passiert dann? Unser System bekommt das Signal, deine Bedürfnisse haben hier keinen Platz. Deine Bedürfnisse sind hier nicht gewollt. Denn dein Bedürfnis wäre ja jetzt vielleicht mal rumschreien, weinen oder sich zurückziehen oder jemand mal die Meinung sagen oder ja, laut lachen, laut reden, tanzen. Aber das ist hier nicht geduldet. Und diese destruktive Feedback, das geben wir nicht in unserem Gehirn, sondern unser Gehirn gibt das unterbewusst an den ganzen Körper weiter. Und das Immunsystem bekommt dieses Signal auch mit. Unsere Selbstheilung wird dadurch manifest geschwächt. Und das ist ein so wertvolles Tool, sich zu visualisieren, dass Emotionen zu unterdrücken, einfach auf unseren Körper sich legt. Dass sie unsere Selbstheilungskräfte deaktiviert. Und umso kraftvoller ist es, sich zu erlauben, die Emotionen auch rauszulassen. Da gehört ein bisschen Übung dazu, denn klar, wir können jetzt nicht einfach in einem Meeting aufstehen und alle anbrüllen, das geht nicht. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, bestimmte Gefühle zu kanalisieren und sie auszuleben. Und das zu üben, diese Emotionsregulation zu üben als Erwachsene und auch schon als unseren Kindern beizubringen, das ist eine ganz kraftvolle Aufgabe. Und das ist vor allem etwas, mit der wir gesund bleiben. Warum haben viele Menschen, die irgendwann später eine schwere Krankheit haben, vorher oft einen ganz langen Leidensweg von zum Beispiel Trauer hinter sich? Ja, weil wir vielleicht die Trauer einfach versucht haben zu ignorieren und nicht ausleben wollten und auf einmal resoniert unser Körper darauf und entwickelt Krankheiten. Ja, warum ist das so? Weil unsere Selbstheilung ganz manifest daran hängt, dass wir uns das erlauben. Also, Punkt 4. Zulassen von unterdrückten Emotionen und inneren Widerständen auch entlarven. Und dann der letzte und wahrscheinlich auch wichtigste Punkt, wie aktiviere ich Selbstheilungskräfte, ist, vertrau deiner eigenen Intuition. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Und nachdem das viele von uns verloren haben, ich habe mich da die längste Zeit dazu gezählt, ich hatte relativ, eigentlich so gut wie gar keine Intuition mehr, eben ein sehr, sehr starker Kopfmensch war und sehr, sehr stark, eigentlich mein ganzes Leben bestand darin, aus Erheben von Zahlen und Deuten von Zahlen, völlig abseits meines Bauchgefühls. Was auch nichts Schlechtes ist, ne? Das ist einfach der linke Teil vom Gehirn. Aber der rechte Teil vom Gehirn, der will ja auch irgendwie, der will auch sprudeln. Und das ist eben der kreative Teil. Und das ist vor allem der Teil, der uns mit unserem Fühlen verbindet. Und wenn wir links und rechts Seite vom Gehirn wieder synchronisieren, dann entsteht etwas. Und wie kann ich jetzt wieder ins Vertrauen kommen, ins Stärken der eigenen Intuition, wenn wir sie uns im besten Fall nur ein bisschen überlagert haben und zugeschüttet haben oder aber im schlimmsten Fall, wenn wir sie wirklich uns komplett abgewöhnt haben. Was ist mit der Intuition? Ist sie weg? Nein, die gute Nachricht ist, die Intuition ist immer da. Sie ist nur überlagert oder sehr, sehr, sehr weit verschüttet. Wie kann ich sie wieder aufgraben? Das einfachste und die absolute Königsklasse an Tools ist die Achtsamkeitsübung. Achtsamkeitsübung fokussiert sich auf Wahrnehmung, Körperwahrnehmung und Fokus. Und sie verbindet eben den Körper mit diesen Atemübungen und synchronisiert damit linke und rechte Gehirnhälfte und auch vor allem den fühlenden Teil vom Gehirn mit dem Analysierenden. Und das zusammen mit diesen Wahrnehmungen auf den Körper bringt uns wieder bei, dass wir diese Intuition ernst nehmen und lauter hören. Und mit jedem Mal stärken wir sie, indem wir in die Ruhe gehen, uns kurz mit uns selbst verbinden und uns fragen, Moment mal, wie geht's mir jetzt gerade damit? Was sagt eigentlich mein Gehirn? Aber wenn ich das jetzt mal kurz kreisen lasse und aufhöre, drauf zu hören, was sagt denn mein Bauch? Dann kommt das wieder. Und das zweite ist Körperarbeit. Körperarbeit im Sinne von singen, tanzen. Singen hat den angenehmen Nebeneffekt, das vibriert die Schilddrüse. Ne? Singen steht ja hier quasi im Kehlkopf mit den Stimmlippen und darüber sitzt die Schilddrüse und die wird durch diese Vibration eben bewegt. Und das hat sehr positive Effekte auch auf den Nervus vagus. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine der Gründe, warum Singen ja, die Intuition stärkt. Und das andere ist zum Beispiel Tanzen oder macht etwas mit euren Händen, töpfert. Baut eine Sandburg, guckt, dass ihr wirklich mit euren Händen etwas erschafft, körperliche Empfindung oder sucht euch etwas, wo ihr wirklich mit dem Körper arbeitet und euer Hirn sich gerne mal ausstellt, wie Fahrradfahren durch die Berge oder Skifahren oder Wandern oder Schwimmen. Schaut, dass ihr in einen meditativen Zustand kommt und macht Körperarbeit. Genau, das waren sie, die 5 Behandlungsmethoden oder Handlungsfelder für Selbstheilungskräfte. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Punkt 1, Ernährung und Substitution. Punkt 2, spirituelle Ausrichtung und sinnhafte Rituale. Nummer 3, mehr Liebe, Zufriedenheit, Freude und Glück ins Leben holen. Nummer 4, Zulassen von unterdrückten Emotionen und Auflösen innerer Widerstände. Und 5, lernt eure Intuition wieder lauter zu hören. Vertraut auf eure Intuition und auf euer Bauchgefühl mit Achtsamkeit und Körperarbeit. Das wären sie gewesen, meine 5 Punkte, eine Interpretation nach Kelly I. Turner. Ich werde euch die ganzen Links in die Infobox setzen und dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Abend. Und wenn Fragen bestehen, jederzeit gerne. Ich freue mich sehr. Bis bald!